Diese Folge basiert auf wahren Begebenheiten. Aber um die Geschichte lebendig zu erzählen, haben wir einige Szenen und Dialoge fiktionalisiert. Sie sollen helfen, die Entscheidungen und Konflikte dieser Zeit besser zu verstehen. Unsere Recherchen stützen sich auf öffentlich zugängliche Quellen, die wir in den Shownotes verlinkt haben. Bielefeld, 1920. Im Büro des verstorbenen Firmengründers steht dessen Witwe Lina Oetker Richard Kaselowski gegenüber. Er war der beste Freund ihres verstorbenen Sohnes und hat kürzlich seine zurückgelassene Frau Ida geheiratet. Lina Oetker kann seine Hilfe gut gebrauchen. Er hat eine Lehre im Bankwesen abgeschlossen und das Unternehmen befindet sich in einer ungewohnt engen finanziellen Notlage.
Richard, ich erwarte jetzt alles von dir. Du ziehst meinen Enkel den Firmenerben groß. Du trägst Verantwortung für das Haus Oetker und ich vertraue dir. Ich möchte, dass du dabei hilfst, dass es für den Kleinen eines Tages etwas zu erben gibt.
Geschäftsführer Behringer gibt mir aber bisher keine Einsicht in die Geschäftsbücher.
Fritz Behringer führt die Geschäfte, weil mein Mann das vor seinem Tod so wollte. Er hat ihn immer als seinen tüchtigsten Mitarbeiter bezeichnet. Er ist Teilhaber und er ist Teil dieser Familie. Vielleicht hast du vergessen, dass er es war, der den Leichnam unseres Sohnes von der Front in Frankreich heimbrachte.
Aber er begeht einen Fehler nach dem anderen. Er will unbedingt an der Produktion von Eiweißprodukten festhalten, obwohl die Lebensmittelaufsicht ihre Qualität bemängelt. Schlechte Produkte schaden dem guten Namen von Dr. Oetker. Und außerdem stehen wir dank unserer Schulden kurz vor einer Übernahme durch unseren Zulieferer, die chemische Fabrik Goldenberg, von der wir den Weinstein zur Backpulverproduktion beziehen. Sie haben den Vorschlag gemacht, uns in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, an der Sie selbst dann die größten Anteile halten. Und Behringer unterstützt das. Das verstehe ich einfach nicht.
Wir haben eine lange und gute Beziehung zu Goldenberg. Unsere Firmen sind gegenseitig aneinander beteiligt. Wir haben 20% der Aktien von Goldenberg und Sie sind an unserem Gewinn beteiligt.
Wir hatten eine gute Beziehung, Lina. Hatten. Wir haben in den erfolgreichen Jahren riesige Abnahmemengen mit Ihnen vereinbart. Und jetzt sitzen wir auf Ihren Rohstoffen. Die Nachfrage nach unseren Produkten ist seit Kriegsende rapide eingebrochen. Wir haben 60 Millionen Mark Schulden.
Das weiß ich. Ich hafte schließlich mit meinem Privatvermögen.
Ich sag dir, Lina, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Lina Oetker dreht sich zum Fenster und schaut auf den Hof des Fabrikgeländes im trüben Novemberwetter.
Also gut. Du bekommst Einblicke in die Bücher, ob Behringer das will oder nicht. Du findest heraus, was für ein Interesse er an einer Aktiengesellschaft Oetker hat.
Und was bekomme ich dafür?
Dafür mache ich dich zum Teilhaber. Haben wir eine Abmachung?
Verlass dich auf mich. Lina Oetker geht mit ihrer Abmachung ein Risiko ein. Doch ihre Entscheidung zahlt sich aus. Richard Kaselowski entdeckt in den Geschäftsbüchern unlautere Praktiken des amtierenden Geschäftsführers Behringer. Lina Oetker drängt diesen zum Rücktritt. 3 Wochen später sind Richard Kaselowski und Louis Oetker, der Bruder des Unternehmensgründers, bereits die neuen Teilhaber neben Lina Oetker. Der Streit von Goldenberg und Oetker endet mit einem Vergleich und einem neuen Vertrag. Dieser wird in Reichsmark ausgestellt, nicht in Dollar oder in Gold. Schon ein Jahr nach Vertragsabschluss setzt in Deutschland 1923 eine Hyperinflation ein. Ein Päckchen Backpulver kostet Millionen Mark. Die Beträge, die Oetker für die Leistungen von Goldenberg zahlt, sind nun umgerechnet nur noch ein paar Pfennige. Somit ist Dr. Oetker zwar den Schuldenberg los und hat wieder eine bessere Position im Verhältnis zu Goldenberg, doch die Hyperinflation setzt Oetker unter Druck. Sie müssen Rohstoffe in Dollar zahlen, nehmen aber nur deutsche Mark ein, die sich quasi auf dem Weg zur Bank schon wieder drastisch entwertet. Lange kann das Unternehmen dieses Ungleichgewicht nicht aushalten. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Ich bin Marc Benpuch und das ist Imperium, die Dr. Oetker-Story von Studio J. Dr. Oetker ist innerhalb einer Generation von einer kleinen Apotheke zu einem der größten Lebensmittelunternehmen im Deutschen Reich gewachsen. Bereits 1918 verkauft Dr. Oetker jährlich 300 Millionen Päckchen ihrer Produkte, darunter Back- und Puddingpulver. Die Familie hat es in 25 Jahren zu millionenschwerem Wohlstand geschafft. Dank hoher Qualität und schlauer Werbestrategien hat sich die Marke Oetker auf dem deutschen Markt etabliert. Die Kriegswirtschaft im Ersten Weltkrieg hat zu Rekordumsätzen geführt, doch danach bricht das Geschäft ein. In diesen Jahren sterben außerdem zunächst der Firmenerbe Rudolf Oetker und dann kurz vor Kriegsende der Firmengründer August Oetker. Mit Richard Kaselowski an der Unternehmensspitze beginnt eine neue Ära. Er bekommt vom Familienoberhaupt Lina Oetker einen klaren Auftrag: das Geschäft in die Zukunft zu führen, bis der Enkel Rudolf August alt genug ist, das Unternehmen zu übernehmen. Kaselowski nimmt den Auftrag an, während sich die politische Lage in der Weimarer Republik zunehmend destabilisiert. Das ist Folge 2 von 4. Braune Soße. Budenheim in der Nähe von Mainz. Ende 1922. Richard Kaselowski und Louis Oetker besuchen gerade die chemische Fabrik Budenheim nach Feierabend. Sie wollen einen neuen Zulieferer, der sie weniger abhängig von der chemischen Fabrik Goldenberg macht. Der Vertreter der Fabrik lässt sie nach einer Führung noch einen Moment allein in der Fabrikhalle. Louis, ich finde, die Fabrik eignet sich gut für unsere Zwecke. Wir brauchen nach unserem Rechtsstreit mit Goldenberg einfach einen neuen Zulieferer für Weinstein, sonst können wir die Backpulverproduktion nicht sichern. Die Qualität der Produkte von Budenheim muss zweifelsohne noch sehr viel besser werden. Aber die Anlagen sind da und die Fabrik ist denkbar günstig gelegen.
Warum? Weil unser Zulieferer Goldenberg nur ein paar Kilometer rheinaufwärts liegt?
Genau. Wir trennen uns von Goldenberg, lassen uns mit Budenheim ein und müssen keinen einzigen Transportweg ändern.
Das wäre über kurz oder lang das Ende von Goldenberg.
Erstens ist das nicht unser Problem. Und zweitens, naja, wo gehobelt wird, ich wäre in dem Fall für ein kurzes Ende.
Ich höre.
Naja, was wäre denn, wenn, sagen wir mal, einige leitende Angestellte von Goldenberg sich plötzlich selbstständig machen und Budenheim für uns so aufbauen, wie wir es brauchen?
Zum Beispiel. Nur zum Beispiel.
Richard Kaselowski fährt mit einer Fingerspitze über eine der Maschinen und bläst den Staub ab.
Hier gäbe es natürlich so einiges zu verbessern.
Wie sollten wir die leitenden Angestellten von Goldenberg denn überzeugen, für uns zu arbeiten?
Eine Möglichkeit wäre, ihnen finanzielle Anreize zu geben. Für uns wäre ein Wechsel von Goldenberg zu Budenheim mit weniger Kosten verbunden. Goldenberg hat seine Rohstoffe aus den USA bezogen. Budenheim stellt sie hier in Deutschland her.
Und warum sollte Budenheim sich auf all das einlassen?
Sie hängen uns doch eh schon am Bein. Sie riechen Geld, ganz einfach. Wir übernehmen die Mehrheit bei ihnen.
Und wer soll das verhandeln?
Naja, du weißt, der Direktor von Budenheim schätzt mein, Zitat, cholerisches Temperament nicht besonders. Und wer ist unser Verhandlungsgenie?
Du. Kaselowski sieht, wie Louis Oetker gedankenverloren nickt, während er sich im ganzen Raum umsieht. Dann treffen sich ihre Blicke. Es ist abgemacht. Am 1. Januar 1923 übernimmt Dr. Oetker die Mehrheit der chemischen Fabrik Budenheim. Die Chemiker der beiden Unternehmen beginnen umgehend an der Verbesserung des von Budenheim hergestellten Weinsteins zu arbeiten. Es dauert nicht lange und er ist qualitativ hochwertiger als jener von Goldenberg. Dr. Oetker ist nun nicht mehr von Goldenbergs Produktion abhängig und fährt die Zusammenarbeit herunter. Als Grund gibt das Unternehmen die nun herrschenden Qualitätsunterschiede an. Im Juni 1923 gelingt Kaselowski in der Aufsichtsratssitzung bei Goldenberg die Trennung der beiden Firmen Oetker und Goldenberg, die Auflösung der alten Verträge und das Begleichen des größten Teils der Schulden in der schwachen einheimischen Währung. Somit ist Oetker den alten Geschäftspartner los. Auch wenn die Inflation den Oetkers bei der Tilgung ihrer Schulden hilft,
Die Produktion in den Fabriken kommt im Herbst 1923 während der Wirtschaftskrise zum Erliegen. Die Belegschaft wird zu großen Teilen entlassen, einige gehen in Kurzarbeit. Am 15. November gibt es endlich eine Währungsreform, die die Inflation sofort stoppt. Doch sie hat einen hohen Preis. Die Bevölkerung verliert ihre gesamten Ersparnisse. Die alte Währung ist von einem Tag auf den anderen wertlos. Dr. Oetker hat allerdings beträchtliche Sachwerte und profitiert von der Reform enorm. Ihre Schulden werden durch die Inflation entwertet, während sie ihre realen Vermögenswerte wie die Fabrikgebäude behalten. Unter Kasselowski investiert Dr. Oetker ab sofort mehr und mehr in andere Wirtschaftsbereiche. Er kauft die Mehrheit der Anteile der Bielefelder Druckerei Gundlach. Hier hat Oetker nun die Herstellung von Werbung und Verpackungen unter eigener Kontrolle. Außerdem gehört zur Druckerei ein Verlag, über den Kochbücher produziert werden können. Zum Verlag gehört auch die Tageszeitung Westfälische Neueste Nachrichten. Dann steigt Kasselowski mit Oetker auch bei den Kochs Adlernähmaschinenwerken ein. Kasselowski sitzt in mehreren Aufsichtsräten. Dr. Oetker wird nun auch in der gehobenen Gesellschaft mehr Respekt entgegengebracht und das Unternehmen engagiert sich noch mehr als zuvor für die Allgemeinheit. Bielefeld, 31. Oktober 1930. Lina Oetker nimmt in der ersten Reihe eines großen Konzerthauses Platz. Es ist die Rudolf-Oetker-Halle, zu Ehren ihres im Ersten Weltkrieg gefallenen Sohnes erbaut. Heute wird sie eröffnet. Neben ihr sitzt Oetker-Geschäftsführer Richard Kasselowski. Lina streicht sich die Bluse glatt und sieht sich um.
Nun, Richard, endlich ist es vollbracht. Der Rudolf hat es sich so sehr gewünscht, in Bielefeld endlich ein anständiges Konzerthaus zu haben. Und dann auch noch Brahms zur Einweihung.
Anständig sind aber auch die Kosten. Erst sollten es nur 1,5 Millionen Reichsmark sein, dann kommt plötzlich noch 500.000 dazu und jetzt am Ende noch mal 500.000. Das hörte ja gar nicht auf.
In 5 Jahren Bauzeit passiert einiges. Es fällt einem hier und da noch was auf. Es sollte dem Andenken an meinen Sohn, deinen besten Freund, eben gerecht werden. Nicht nur das. Die Halle ist schließlich auch seinen im Weltkrieg mit ihm gefallenen Bielefelder Kameraden gewidmet. Und wir haben es geschafft. Es ist alles rechtzeitig fertig geworden.
Ja, wirklich. Der letzte Nagel wurde heute eingeschlagen.
Richard, ich schätze alles, was du für das Unternehmen tust. Es gefällt mir sehr gut, dass du den Verlag Gundlach gekauft hast. Jetzt besitzen wir eine Zeitung und eine Druckerei und können unsere Kochbücher und Verpackungen selbst drucken. Ich sehe auch, wie du dich um Ida und die Kinder kümmerst. Du bist ihnen ein guter Stiefvater.
Lina Oetker öffnet einen kleinen Schminkspiegel und beobachtet in der Reflexion die sich füllende Halle hinter ihr.
Wenn der August das noch erlebt hätte. Die ganzen feinen Herren und Damen sind jetzt hier. Endlich sind wir wer.
Wir ja. Mal sehen, wie lange die anderen Menschen in diesem Saal noch hier sind, so wie sich die Wirtschaft aktuell entwickelt.
Ich weiß doch. Ich habe auch schon versucht, meinen Teil für die Bielefelder Wirtschaft beizutragen. Ausschließlich lokale Bau- und Handwerksfirmen haben die Halle gebaut.
Sicher. Aber trotz deiner Gutherzigkeit haben wir bereits 15.000 Arbeitslose in Bielefeld. Auch wir werden noch mehr Leute entlassen müssen. Maschinen könnten die Arbeit übernehmen. Wie zum Beispiel die seit kurzem unsere Papiertütchen herstellt.
Wie viele Leute spart sie ein?
Das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich so...
Nein, ich will es gar nicht wissen.
Wie bitte?
Wir schalten die Maschine ab. So kann die Arbeit weiterhin von unseren Angestellten verrichtet werden. Und wir müssen niemanden entlassen.
Aber...
Psst, es geht los.
Lina Oetker wischt jeden weiteren Einwand von Kasselowski mit einer Handbewegung weg. Der Vorhang hebt sich. Der Dirigent dreht sich zur Halle und verbeugt sich in ihre Richtung. Lina Oetker lächelt zufrieden und glücklich zurück. Die Eröffnung der Rudolf-Oetker-Halle ist ein seltener Glanzmoment in einer schwierigen Zeit. Die Wirtschaftskrise reißt tiefe Gräben in Deutschland. Von 1930 bis 1932 bricht die deutsche Industrieproduktion um 40% ein. Millionen Menschen werden arbeitslos und wenden sich einer Partei zu, die den Regierenden, Zitat, Systemversagen vorwirft und die sogenannte Volksgemeinschaft der Deutschen beschwört. Bei der Reichstagswahl 1930 holt die bisherige Kleinstpartei NSDAP 18,3% der Stimmen. 2 Jahre später ist sie mit über 37% stärkste Kraft. Wenige Monate darauf ist Adolf Hitler Reichskanzler. 1933 stirbt Louis Oetker und Richard Kaselowski steigt zum alleinigen Firmenoberhaupt auf. Zu Lina Oetkers Missfallen beginnt er, mit den neuen deutschen Machthabern anzubändeln. 1933 tritt er in die NSDAP ein und gelobt, ihnen gut zu dienen. 2 Jahre später wird er die Gelegenheit dazu bekommen und ein Kapitel in der Geschichte von Dr. Oetker schreiben, welches das Unternehmen über Jahrzehnte verfolgen wird. Bielefeld, Frühling 1935. Im Hof des Gundlach Verlags trifft Richard Kaselowski seinen Assistenten. Soeben hat der Aufsichtsrat getagt. Ihr Vorsitzender Kaselowski möchte die Tageszeitung Westfälische Neueste Nachrichten der NSDAP verkaufen. Sein Assistent hört gespannt zu, was der Chef zu sagen hat.
Nicht alle hier sind der Meinung, dass wir die Westfälischen Neuen Nachrichten an die NSDAP verkaufen sollten. Aber die Vorteile überwiegen einfach. Wir brauchen die Unterstützung der Politik und die NSDAP regiert. Vielleicht liegt es daran, dass es weniger ein Verkauf der Zeitung ist. Man könnte meinen, wir schenken sie ihnen, um uns bei ihnen beliebt zu machen.
Ich glaube, die Zeitung kann unter der Ägide der NSDAP eine Auflagensteigerung mit sich bringen.
Ich habe gehört, dass reihenweise Abonnenten abspringen, die von den Gerüchten der Übernahme Wind bekommen haben. Was machen wir da?
Im Kopf der Zeitung wird erstmal gar kein Hinweis auf die NSDAP auftauchen. Wir favorisieren einen sanften Übergang. In ein paar Monaten wird sich das alles ändern. Einige im Aufsichtsrat stehen der Übernahme weit feindseliger gegenüber, als ich dachte. Sie begreifen es nicht. Wir tun der NSDAP einen Gefallen und vielleicht ist das bald zu unserem Vorteil.
Ich bin Ihrer Meinung. Es ist ein kleines Opfer der Partei, die Zeitung zu überlassen.
Ganz klar. Unsere Position im Deutschen Reich kann dies nur stärken. Wir können außerdem die meisten unserer Mitarbeitenden halten und sind immerhin noch mit 49% beteiligt. Alles Weitere wird sich mit der Zeit ergeben. Ohnehin habe ich meine Entscheidung bereits gefällt. Der Gauleiter hat sich schon bedankt.
Richard Kaselowski schenkt seinem Assistenten ein gewinnendes Lächeln. Am 15. August 1935 übernimmt die NSDAP die Westfälischen Neuen Nachrichten. Das Blatt schafft es, die Zahl der Abonnements stabil zu halten. Die NSDAP ist zufrieden. Für Richard Kaselowski ist es ein wichtiger Schritt, denn er möchte in die höchsten Wirtschaftskreise aufsteigen. Und es funktioniert. Er wird ab 1936 zu wichtigen Veranstaltungen wie Parteitagen als, Zitat, Ehrengast des Führers eingeladen. Innerhalb weniger Jahre ist er Mitglied in einem erlauchten Club, dem sogenannten Freundeskreis Reichsführer SS, ein exklusiver Zusammenschluss einflussreicher Industrieller, Banker und Wirtschaftsbosse. Kaselowski hat großes Interesse, in Zeiten des politischen Umbruchs nicht abgehängt zu werden und von der neuen Ausrichtung Deutschlands zu profitieren. Nach der Wirtschaftskrise Anfang der 1930er haben sich die Umsatzzahlen des Unternehmens wieder verbessert. 1936 macht Dr. Oetker ca. 35 Millionen Reichsmark Umsatz, umgerechnet etwa 180 Millionen Euro. Sie verkaufen 600 Millionen Päckchen ihrer Produkte. Sobald die Kaufkraft der Deutschen steigt, greifen sie traditionell zu ihnen bekannten Produkten. Der Wiedererkennungswert von Dr. Oetker ist dank jahrzehntelangem schlauen Marketing groß. Kaselowski setzt auf das Kerngeschäft mit den Klassikern Backpulver, Pudding, Stärke und Götterspeise. Außer Schokosoße und Würzmischungen für Eintöpfe werden in seiner Zeit zwar kaum neue Produkte entwickelt,
Dafür beginnt er mit den Gewinnen in andere Unternehmen einzusteigen und Dr. Oetker weiter krisensicher zu machen. 1936 übernimmt Dr. Oetker zum Beispiel 25% der Reederei Hamburg Süd. Kurz darauf investiert das Unternehmen zum ersten Mal in Luxushotels. Werbung ist weiterhin ein Kernaspekt des Erfolgs der Marke Dr. Oetker. Zwischen 1936 und 1937 veranstalten Oetker-Mitarbeitende deutschlandweit insgesamt 50.000 Backkurse, an denen jeweils zwischen 300 und 500 Frauen teilnehmen. Sparsamkeit, Effizienz und Qualität gehören zu den Eckpfeilern des Unternehmens, die auch dem NS-Regime imponieren. Bielefeld 1937. Auf dem Hof des Oetkerschen Fabrikgeländes herrscht Feierstimmung. Richard Kasselowski beobachtet zufrieden die Dekorationen, während die mittlerweile 68-jährige Lina Oetker mit stoischer Miene neben ihm steht.
War das unbedingt nötig, alle Mauern mit Hakenkreuzen zu schmücken? Der Bürgerpark heißt schon Hitlerpark. Die Zeitung hast du den Nazis geschenkt.
Lina, die Auszeichnung zum nationalsozialistischen Musterbetrieb ist eine große Ehre. Es ist der Lohn für unsere mühevolle Arbeit und für deine sozialen Innovationen.
Mein Lohn ist es, wenn sich Frauen bei uns gut aufgehoben fühlen, ihre Kinder ein sauberes und glückliches Umfeld haben und die Familie in einer schönen Wohnung wohnt. Nicht so einen Schriebs von oben.
Trotzdem, das muss doch gefeiert werden.
Wenn du meinst, solange ich niemanden mit Heil Hitler begrüßen muss.
Lina, du bist altmodisch. Du musst mit der Zeit gehen. Schau dir deinen Enkel an. Selbst Rudolf August ist inzwischen bei der Reiterstaffel der SA.
Daran will ich gar nicht denken. Aber er ist bald 21. Er muss wissen, was er tut. Sagt mir Bescheid, wenn ich kurz zum Händeschütteln vorbeikommen soll. Ich bin im Büro.
Richard Kasselowski sieht Lina Oetker kopfschüttelnd hinterher, während ein führender NS-Funktionär ihm auf die Schulter klopft.
Alle Achtung, Kasselowski! Einer von 30 Betrieben in ganz Deutschland, der diese Auszeichnung erhält. Und wenn Sie mich fragen, der Beste.
Es ist mir eine Ehre, dem Vaterland und der Partei nützlich zu sein.
Das merkt man. Die Kochbücher zur sparsamen Verwendung von Lebensmitteln, die Integration der deutschen Arbeitsfront in den Fabriken, die Kameradschaftsabende, Arbeitersiedlungen. Die Frauen in ihrer Werbung sind der deutschen Hausfrau und Mutter ein Vorbild.
Es war schon immer unser Anspruch, der Bildung des Volkes zu dienen und den deutschen Werten und Normen zu entsprechen. Das tun wir zum Beispiel, wenn wir jeden Montag die Betriebsappelle zelebrieren. Oder wenn wir am Abend gemeinsam die Reden des Führers im Radio hören. Der Stoßtrupp, die Werkfrauenschar, alles im Sinne der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft.
Ja, ja, mich müssen Sie nicht überzeugen. Da, schauen Sie, es ist Zeit, dass Sie sich feiern lassen.
Richard Kasselowski sieht die Zufahrtsstraße der Fabrik hinunter. Überall wehen Hakenkreuzfahnen, jubeln die Gäste, stehen Vertreter von NSDAP, SA und SS in Reih und Glied. Kurz schaut er sich um, ob Lina Oetker zurück ist. Doch er kann sie nicht entdecken. Dr. Oetker erlebt in Nazi-Deutschland einen Aufschwung. 1938 haben sie Produktionsstandorte in 12 Ländern, darunter Italien, Schweden, Frankreich und Ungarn. Einige ihrer Werke fahren Doppelschichten, so gut ist die Auftragslage. 800 Millionen Päckchen ihrer Produkte werden weltweit pro Jahr verkauft. Auch die Beteiligungen an anderen Unternehmen nehmen zu. Kasselowski hat Mitte der 1930er Jahre vor allem den Getränkemarkt im Auge und investiert in Sektkellereien und Bierbrauereien. Über ihre diversen Beteiligungen an anderen Firmen profitiert Dr. Oetker früh von der Aufrüstung der Wehrmacht. Kochs Adler-Nähmaschinenwerke, an denen Oetker beteiligt ist, stellen Bauteile für Panzer, Maschinengewehre und Granaten her. Kasselowski profitiert außerdem von seiner Aufnahme in den Freundeskreis Reichsführer SS, auch Himmler-Freundeskreis genannt. Hier versammeln sich regimetreue Chefs von Banken, Industrie und Reedereien. Der Zirkel stützt das Wirtschaftsprogramm der Nazis, gibt Ideen und Impulse und unterstützt die SS finanziell. Es entsteht ein Netzwerk an Industriellen und Größen aus der Finanzwelt.
Berlin, Sommer 1939. Zwei Großunternehmer mittleren Alters kehren nach einem Ausflug mit dem Himmler-Freundeskreis in einem Gartenlokal ein. Sie bestellen Bier und zünden sich Zigarren an.
Wirklich interessant, wer alles mit im Himmler-Freundeskreis ist. Der Rüstungsunternehmer Flick, Karl Rasche von der Dresdner Bank und dann dieser Oetker-Chef, dieser Kaselowski. Was halten Sie von dem? Der produziert doch schon für den Sieg, oder?
Seine Druckerei Gundlach produziert Parteischriften. Kochs Adlernähmaschinenwerke, an denen er beteiligt ist, haben komplett auf Rüstung umgestellt. Und ich habe gehört, dass im Kriegsfall Pudding als unentbehrliches Lebensmittel eingestuft wird. Hören Sie doch auf. Ja, wirklich. Alles Haltbare, was man lediglich aufmachen oder nur mit Wasser angießen muss. Suppenpulver, Brühe, Konserven, Kaffeeersatz und jetzt auch Pudding. Dr. Oetker liefert Produkte an die Front und bekommt sogar einen eigenen Abschnitt auf Lebensmittelkarten. Naja, dann haben die Jungs an der Front wenigstens ein Gefühl von deutscher Heimat. Das hilft sicherlich auch der Motivation. Unfassbar. Darauf müssen wir anstoßen.
Himmler scheint den Kaselowski sehr zu mögen. Haben Sie auch die Fotos von den beiden gesehen? Als wären sie seit Jahren beste Freunde. Ich denke, Himmler will junge, dynamische Führungskräfte.
Jung und dynamisch? Der Kaselowski ist bestimmt 50.
Ein junger Hüpfer im Vergleich zu den meisten im Freundeskreis. Und dann auch noch in einer so nützlichen Branche. Haben Sie bemerkt, dass Oetker im Freundeskreis von Himmler der einzige Vertreter der Konsumgüterindustrie ist?
Ich glaube, Himmler denkt praktisch. Mit den Truppenbewegungen im Moment, der Einmarsch in der Tschechei, jetzt vielleicht Polen. Die Männer an der Front müssen versorgt werden.
Dann noch einmal hoch das Glas. Auf Brot und Pudding.
Dr. Oetker profitiert einmal mehr von den Umständen der Zeit. Während des Krieges wird zunehmend zu Hause gekocht und das Produktionsvolumen steigt in bisher ungekannte Höhen. 1941 beträgt der jährliche Gesamterlös der Firma Dr. Oetker über 90 Millionen Reichsmark, auf heute gerechnet über 440 Millionen Euro. Über 1,2 Milliarden Päckchen ihrer Produkte werden weltweit verkauft. Richard Kaselowski steuert das Unternehmen erfolgreich durch die Kriegsjahre. Auch der Firmenerbe Rudolf August Oetker beginnt, sich im Unternehmen zu profilieren. Er soll spätestens 1946 das Unternehmen von seinem Stiefvater übernehmen. 1942 wird er mit 26 schon persönlich haftender Gesellschafter und ab 1943 wird er im Handelsregister zur Vertretung und Geschäftsführung ermächtigt. Oetker expandiert weiter. In Deutschland eröffnet das Unternehmen einen weiteren Zweigbetrieb in Hamburg. Doch es ist Krieg und das geht trotz aller Aufträge nicht spurlos an Oetker vorbei. Lieferschwierigkeiten, Mangelwirtschaft und die ersten Flächenbombardements der Alliierten auf deutsche Städte 1942 haben vor allem eins im Visier: die Industrie. Hamburg. Ende Juli 1943. Rudolf August Oetker öffnet die Luke der Luftschutzräume der Dr. Oetker-Fabrik und blickt hinaus. Das Ausmaß der Zerstörung durch die alliierten Bombenangriffe der letzten Nacht ist enorm. Der 26-Jährige hilft Frauen und Kindern aus der Luke. Eine der Brandwachen auf dem Fabrikgelände erkennt den Firmenerben.
Herr Oetker, die Decke hat gehalten. Was für ein Glück. Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja. Aber meine Güte, alles andere ist zerstört. Geben Sie mir bitte einen kurzen Bericht. Wir haben nur die ersten Bomben kurz nach 1 Uhr nachts mitbekommen.
Erst kamen die Sprengbomben und haben die Dächer der Fabrik durchschlagen. Dann kamen die Brandbomben und alles ging in Flammen auf. Das Speichergebäude ist völlig zerstört, das Haus mit der Verwaltung komplett ausgebrannt. Da stehen nur noch ein paar Mauerreste.
Hat jemand versucht zu löschen?
Wir hatten keine Chance. Wir sind gar nicht bis an den Fluss gekommen, um Wasser zu holen. Eine riesige Flammenwand war da.
Sehen Sie sich nur um. Wie viele Bomber haben die Engländer denn heute Nacht geschickt?
Weit über 500, da bin ich mir sicher.
Rudolf August Oetker wischt sich dicken Aschestaub aus dem Gesicht. Der Rauch aus unzähligen Brandherden beißt in seinen Augen. Er schaut sich um und blickt auf einen riesigen Schuttberg.
Es war so heiß im Keller. So unfassbar heiß. Es gab einen Feuersturm. Er muss bald 1000 Grad gehabt haben. Er hat einfach Bäume entwurzelt. Ein Haus nach dem anderen stand in nur einem Augenblick in vollem Brand.
Unter den Trümmern sind sicher Verletzte. Es wird Hilfe kommen. Wir müssen den Weg freiräumen. Aber was, wenn die Bomber zurückkehren? Was hat das alles für einen Sinn?
Herr Oetker, warum sollten Sie zurückkommen? Was sollen Sie noch zerstören? Alles ist kaputt. Und außerdem, gerade Sie haben doch einen guten Grund, weiterzumachen. Es hat sich zu mir herumgesprochen, dass Ihre Frau ein Kind erwartet. Alles Gute.
Wortlos nickt Rudolf August Oetker und bückt sich. Er nimmt einen Backstein in die Hand und wirft ihn zur Seite. Dann noch einen und noch einen. In dieser einen Bombennacht vom 27. auf den 28. Juli 1943 sterben allein in Hamburg 40.000 Menschen. 16.000 Wohnblocks gehen in Flammen auf. Auch zwei Wochen später ist die Glut noch nicht gelöscht. Bei der Zerstörung der Hamburger Fabrik von Dr. Oetker bleibt, wie durch ein Wunder, ein Teil der Rohstoffe unbeschädigt und die Transformatorenanlage übersteht den Angriff. Das Unternehmen entscheidet daraufhin, seine Produktionsstätte am selben Ort wieder aufzubauen. 3 Monate nach der Bombennacht läuft die Produktion bereits wieder an. 1944 erblickt der Sohn von Rudolf August Oetker und seiner Frau Susi das Licht der Welt. Er wird nach dem Großvater und Firmengründer August genannt. Das Unternehmen hat wieder einen Stammhalter für eine künftige Generation. Wenige Monate darauf sterben Richard Kaselowski, seine Frau Ida und die beiden Töchter bei einem Bombenangriff auf Bielefeld in ihrem privaten Luftschutzraum. Mit 28 Jahren übernimmt nun Rudolf August Oetker das Ruder bei Dr. Oetker. Seine Großmutter Lina hat sich inzwischen aus den laufenden Geschäften zurückgezogen. Im Frühjahr 1945, einen Monat vor der Kapitulation der Wehrmacht gegenüber den Alliierten, stirbt sie als erste und einzige Ehrenbürgerin Bielefelds. Besonders ihr Engagement für die Frauen der Stadt ist bis heute unvergessen. Bielefeld. Sommer 1945. In den Straßen der stark zerstörten Stadt sind 2 Trümmerfrauen mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Immer wieder müssen sie den Armeefahrzeugen der Befreier Platz machen.
Hast du schon gehört? Die haben den Oetker-Sohn Rudolf August abgeholt. Sie haben ihn angeblich zusammengeschlagen, bis er ohnmächtig war. Ich habe gehört, der ist jetzt sogar gelähmt. Sie haben ihn wohl erstmal ins Internierungslager Staumühle gebracht, sagen die einen. Das ist ja schrecklich. Er war so ein netter Junge. So hübsch. Naja, für Untersturmführer bei der SS brechen jetzt schwere Zeiten an, wie es ausschaut. Ich habe gehört, sie haben seine Tätowierung von der Waffen-SS gefunden. Aber er hat doch gar nichts getan. Das entscheiden nicht wir, fürchte ich. Hat er nicht sogar 3 amerikanische Offiziere bei sich aufgenommen? Na, die werden nicht schlecht geschaut haben, als sie mitbekommen haben, wer ihnen da den Schnaps einschenkt.
Die beiden Frauen halten inne und wischen sich den staubigen Schweiß von der Stirn.
Aber was geschieht da mit ihm? Ich habe gehört, dass die Leute von der Waffen-SS da nichts zu lachen haben. Sie werden verprügelt, vielleicht sogar gefoltert. Aber ich habe von anderen auch gehört, dass der Oetker gar nicht mehr in Staumühle ist. Wo denn dann? Ins Lazarett auf Schloss Wehlen verlegt. Und seine Frau schmuggelt dort wohl regelmäßig Koffer voller Lebensmittel rein. Sie wollen ihn da rausholen. Wie denn? Heimlich? Nein, ganz offiziell. Man kann wohl eine Unbedenklichkeitserklärung bekommen. Aber als Untersturmführer bei der SS? Ich weiß ja nicht. Ob das gelingt? Hoffen wir das Beste. Die Arbeitsplätze können wir hier gut gebrauchen. Und eine Lebensmittelfabrik sowieso.
Rudolf August Oetker bleibt in britischer Kriegsgefangenschaft und wartet auf das Ergebnis seines Entnazifizierungsverfahrens. Übersteht er es, dürfte er die Leitung von Dr. Oetker wieder übernehmen. Kurz nach dem Ende des Krieges sind nur 40% der Anlagen zerstört. Die Produktion läuft teilweise schnell wieder an. Da die Rohstoffe für Lebensmittel fehlen, stellt das Unternehmen Mottenpulver und Gewürztabletten her. Auch die firmeneigene Druckerei Gundlach hat wieder die ersten Aufträge. Lebensmittelmarken, die überall gebraucht werden. Rudolf August Oetker erreicht hinter Gittern ein Angebot aus dem Ausland, das Unternehmen Dr. Oetker zu verkaufen. Es wäre eine Möglichkeit, noch einmal ganz von vorn zu beginnen und die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Egal, ob die Alliierten ihn für schuldig befinden oder nicht. Rudolf August Oetker muss nun entscheiden, ob er die Verantwortung für die Vergangenheit schultern will oder Gefahr läuft, als Wendehals zu gelten und sein Gesicht zu verlieren. Er wäre persönlich dafür verantwortlich, den Traum seines Großvaters von der Familiendynastie platzen zu lassen. Ein Produktuniversum und ein gut laufender Konzern stehen auf dem Spiel. In der nächsten Folge muss Dr. Oetker seinen Platz im Nachkriegsdeutschland finden. Das kollektive Vergessen der Gräuel des Zweiten Weltkrieges, das Wirtschaftswunder und ein strammer Blick nach vorn helfen dem Traditionsunternehmen, sich neu aufzustellen. Doch während der Studentenbewegung Ende der 60er Jahre kommen die Geister der Vergangenheit wieder ans Licht. Mitte der 70er hält schließlich ein spektakulärer Kriminalfall die Oetkers in Atem. Das war Folge 2 von 4 von Imperium, die Dr. Oetker Story von Studio J. Wenn du mehr über Dr. Oetker erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Die Oetkers von Rüdiger Jungblut und Dr. Oetker und der Nationalsozialismus von Jürgen Finger, Sven Keller und Andreas Wirsching. Ich bin Marc Wenpuch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Für Studio J, Producerin Helene Feldmeier und Alexander Hempsen. Executive Producer Janis Gebhardt. Tonassistenz Axinia Dorn. Das Sounddesign hat Fanny Huda gemacht. Gemischt von Fabian Klinke.